Eine Party mit vielen Stars, eine Party mit viel Kritik und eine Party muss umziehen. Das sind unsere Themen.
Mahlzeit.
Und damit herzlich willkommen zu Marlzeit, dem Podcast der Marler Zeitung. Heute mit Katharina Göke.
Hallo.
Heinz-Peter Mohr.
Guten Tag.
Und mein Name ist Stefan Korte. Und wir sprechen heute wieder über alles, was in Marl relevant, interessant und vor allen Dingen diskussionswürdig ist. Und wenn ihr uns dazu schreiben wollt, der Hinweis direkt mal am Anfang, mzredaktion@medienhaus-bauer.de ist die Adresse. Da könnt ihr uns eine E-Mail hinschicken, ansonsten Facebook und Instagram, da sind wir auch vertreten. Gerne mit Kritik, Anregungen, Gäste wünschen, weil wir wollen auch auf Dauer hier Gäste noch mit beisitzen haben. Also immer her damit, schreibt uns gerne. Und dann steigen wir jetzt ins erste Thema direkt ein, eine Party mit vielen Stars. Jetzt am Freitag, dem 4. April, findet der nächste Grimme-Preis statt. Da wird wieder am Theater Mahl ordentlich was los sein. Und Heinz-Peter, du, seit ich hier arbeite und ich bin hier seit über 25 Jahren, bist du der Grimme-Mann. Du weißt auf jeden Fall, was da los ist. Erzähl mal, wer kommt dieses Jahr, wer wird ausgezeichnet und in welchem Umfang ist der Grimme-Preis dieses Jahr überhaupt?
Ja, im gewohnten Umfang. Also es gibt 16 Preise plus 3 Sonderpreise. Eine Sendung wird sogar zweimal ausgezeichnet. Einmal von der regulären Jury Fiktion. Das ist die Serie Angemessen Angry. Das ist also eine sehr witzige, aber auch dramatische Superheldinnen-Serie von einer jungen Frau, die ja sexuell, ja, die vergewaltigt wird und dann aber Superkräfte entwickelt und fortan alle Sexualtäter jagt mit rosafarbener Sturmhaube. Und das gefiel auch der Publikumsjury, der Malergruppe so gut, dass sie also auch den Publikumspreis für diese Serie vergeben hat. Stars gibt es natürlich jede Menge, allen voran Peter Klöppel und Ulrike von der Gröben.
Endlich mal Journalisten als Stars.
Ja, die bekommen die besondere Ehrung. Die verleiht der Deutsche Volkshochschulverband, der ist Stifter des Grimme-Preises. Ja, Journalisten werden natürlich auch immer jedes Jahr einmal ausgezeichnet. Diesmal unter anderem Isabel Shayani. Und ja, wir haben auch bekannte Schauspieler wie Oliver Masucci, der in Herrhausen den bekannten Banker gespielt hat, eine sehr spannende Sendung. Dann gibt's Marin Kräumann, die ihren dritten oder vierten Grimme-Preis bekommt. Ja, ich glaube, den dritten Grimme-Preis und eine besondere Ehrung hat sie ja also auch schon.
Ja, die hat ein Abo irgendwie da drauf, ne?
Genau, die Schauspielerin und Satirikerin. Und diesmal bekommt sie den für Kräumann, ist die noch gut. Sie ist ja schon ein bisschen älter, aber immer noch super fit und super witzig. Ja.
Wird auf jeden Fall interessant werden. Wir sind natürlich auch dabei, so viel Eigenwerbung muss natürlich sein, das haben wir letztes Mal ja schon gesagt, wir sind live am roten Teppich im Foyer, wir werden quasi alles außer die Verleihung selbst begleiten, weil das hat leider Dreisat als für sich abonniert sozusagen. Alles andere seht ihr bei uns live in Farbe und bunt sozusagen und das den ganzen Abend über. Ja, der Grimme-Preis ist aber dieses Jahr ein bisschen kleiner, als ich das so in Erinnerung habe. Ich war jetzt das letzte Mal vor 4 Jahren da, das war dieser erste in der Corona-Zeit und davor weiß ich noch, da war es immer mit großen Empfangen im Grimme-Institut, davor sogar noch im Rathaus, als es noch geöffnet hatte. Wie sieht's dieses Jahr aus? Der ist nicht mehr ganz so riesig, oder?
Ja, es gibt also schon noch einen Empfang im Grimme-Institut, aber der ist natürlich nicht so riesig wie der Empfang im Rathaus. Da passten immer 1000 Menschen rein. Und im Grimme-Institut werden es wohl so 400 Leute sein. Da sind die Preisträger und die Ehrengäste unter sich diesmal. Die feiern natürlich ordentlich mit Fingerfood, Currywurst, vegan und fleischlich und anderen Genüssen. Ein DJ spielt auf, aber da sind halt nur Maler Ehrengäste zugelassen. Natürlich der Bürgermeister und ein paar Politiker und sonst wird man da jetzt nicht viel von erleben. Aber wir sind halt am roten Teppich und das ist ja auch für die Menschen spannend hier in der Region. Da kommen ja also teilweise aus anderen Städten. Also einer aus Köln ist immer dabei, ein Autogrammsammler, den sieht man da immer.
Also das und Johannes Westermann, auch nicht zu vergessen, der große Maler-Autogrammsammler.
Genau, Grünen-Ratsherr Johannes Westermann, der hat also schon Tausende von Autogrammen und beim Grimme-Preis ist, lohnt es sich natürlich heftig zu sammeln. Ja, also das ist immer ein Erlebnis am roten Teppich. Katharina, du warst ja auch schon mal dabei und du hattest ja das Glück, sowohl als Reporterin als und als Fan da am roten Teppich zu sein.
Ne? Ja, das ist richtig. Ich war als Volontärin letztes Jahr noch das allererste Mal beim Grimme-Preis dabei und das war natürlich eine mega Erfahrung, das erste Mal am roten Teppich, die Preisträgerinnen und Preisträger da langlaufen zu sehen. Auch ganz ehrlich, meinen Kollegen Patrick Kölner, der unsere Livestreams immer macht, dabei zu beobachten, wie er da mit den Prominenten spricht, wie er auch immer ein Auge dafür hat und wer ist und da wirklich sich auch akribisch drauf vorbereitet. Das war auch echt cool zu sehen. Und ja, ich hatte das Glück, es waren die Darstellerin von der Serie Die drei Ausrufezeichen, die wurden letztes Jahr ausgezeichnet und es ist eigentlich eine Buchreihe, die als Serie verfilmt wurde von Disney Plus und ich liebe diese Buchreihe und deswegen mag ich die Serie auch sehr gerne und finde auch, dass die drei Darstellerinnen das wirklich gut umgesetzt haben. Es ist ja bei Buchverfilmungen immer so eine Sache, aber das haben sie echt gut gemacht. Und ja, dann durfte ich die drei auch interviewen. Und das war schon ein sehr, sehr cooler Moment für mich.
Aufgeregt?
Ja, ja, sehr aufgeregt. Vor allem, wir wussten auch nicht, die waren die Ersten, damit haben wir auch nicht gerechnet, die auf den roten Teppich gekommen sind. Und dann war die Frage, okay, kriegen wir sie noch? Wie schnell gehen die weiter? Und dann hat Patrick aber hartnäckig nachgefragt, dass die uns dann auch irgendwann bemerkt haben. Das war ja das Problem. Mhm. Und dann hat Patrick ihnen sogar noch gesagt, dass ich Fan war. Das fand ich sehr witzig. Und hab dann mit denen gesprochen. Und es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht.
Ich finde, das ist ja auch immer das Schöne beim Grimme-Preis. Es ist ja nicht so ein riesiger Preis, wo dann irgendwie die Stars auf dem Podium sitzen und die Presse sitzt da unten und darf dann zwei Fragen stellen, sondern man kann mit denen ja richtig schön ins Gespräch kommen und vor allem merkt man dann auch mal, das sind halt auch ganz normale Menschen einfach nur, die einfach nur in der Öffentlichkeit stehen. Aber ich kann mich da an so einige Sachen erinnern, weiß nicht, selbst mit Bjarne Mädel irgendwie draußen gestanden, noch eine geraucht, weil er seine Zigaretten vergessen hatte, hat er mich dann noch angepumpt. Solche Geschichten, das sind so Kleinigkeiten, die finde ich dann immer ganz interessant, wenn man die Leute nur aus dem Fernsehen oder von der Leinwand oder so kennt, die dann mal so in Natura zu erleben.
Oh ja.
Wie war das so dein Eindruck als Frischling sozusagen?
Total cool. Also wirklich die so nah zu sehen, wie du sagst, die nehmen sich dann ja schon die Zeit, die allermeisten, dass sie dann natürlich die Fotos machen, aber auch für uns als Malerzeitung, dass sie dann sozusagen im Livestream uns echt Rede und Antwort stehen und dann wirklich so hautnah direkt vor denen zu stehen, das ist schon cool. Und die sind auch, also die Ausrufezeichen, die Darstellerin, für die war das natürlich auch aufregend. Also die sind noch jünger als ich. Ich glaube, die sind so nicht mal 20 und die waren die Ersten, die raus mussten. Also das hast du denen auch angemerkt, aber die haben das richtig souverän gemacht. Da war ich auch total begeistert. Und bei den vielen anderen, die sind ja alle auch alte Hasen in dem Showgeschäft schon gewesen und die haben das echt gut gemacht. Aber du hast manchen auch die Aufregung angemerkt, also auch welchen von denen, die schon lange dabei sind. Das war echt cool zu sehen, wie menschlich die auch wirklich sind.
Ist für die, glaube ich, auch ein bisschen ungewöhnlich, gerade wenn sie so jung sind oder so. Die kennen das halt nur dann vor einer Kamera. Gut, da stehen dann auch meistens 20 Leute dahinter, aber es ist halt nicht ein Blitzlichtgewitter. Du bist nicht auf einem roten Teppich, du hast nicht teilweise 100 Menschen, die da stehen und nach Autogrammen fragen. Wir haben ja letztes Mal auch schon kurz angeschnitten und hast du gerade auch schon gesagt, also Autogrammjäger, die kommen da auf ihre Kosten. Generell, man kann zum roten Teppich ohne weiteres hin, also man braucht da keine Eintrittskarte oder sonst was, sondern kann einfach hingehen und gucken und selbst Selfies und so sind da kein Problem. Ne? Ich kann mich erinnern, selbst als Joko und Klaas da waren, die ja nun wirklich schon relativ weit oben sind in der Promi-Skala hier in Deutschland, selbst die haben sich die Zeit genommen und haben Selfies in aller Ruhe gemacht. Ne?
Genau, auch Thomas Gottschalk, der hat sich auch viel Zeit genommen. Das ist heute schon so, dass die Leute professionell sind und wirklich auch freundlich. Ne? Und für mich ist das ja dasselbe. Also Professionalität ist ja auch eine gewisse Freundlichkeit. Und das merkt man schon. Das war früher ein bisschen anders. Da gab es noch die großen Stars, die sich so ein bisschen dievenhaft verhalten haben. Ich kann mich noch an einen Preisträger erinnern. Ich nenne jetzt nicht seinen Namen. Er ist auch schon verstorben.
Ja, ich weiß, wen du meinst.
Der dann sagte, ihre Fragen interessieren mich nicht und so. Da ist man natürlich dann erstmal so ein bisschen vor den Kopf gestoßen als Journalist. Aber sowas findet man eigentlich heute nicht mehr. Die heutigen Generationen, die sind da, die jüngeren Generationen vor allen Dingen, die sind da ganz anders drauf, sehr zugewandt, freundlich und das macht dann auch Spaß, Journalist zu sein. Ich habe als Reporter natürlich auch immer noch Herzklopfen, wenn ich mit denen spreche, ne? Vor allen Dingen, wenn ich mit bekannten Stars spreche, aber ne, wie du sagst, die kochen auch mit Wasser, das ja. weiß ich wohl, aber das Herzklopfen geht dann auch erst im Gespräch weg. Und manchmal ist das ja auch so, dass auch einer von den bekannten Stars Herzklopfen hat. Also ich, letztes Mal habt ihr schon Günther Netzer angesprochen, ne? Ich erinnere mich auch an ein Gespräch mit ihm, wo er gesagt hat, ja, dieser Rummel hier, so ein bisschen unheimlich ist mir das ja schon und ich fände es toll, wenn sie mich lieber was über Fußball fragen. Und das habe ich dann auch gemacht. Das fand ich total sympathisch. Und dann haben wir halt so ein bisschen über die damals grottige Europameisterschaftself gesprochen. Ich glaube, 2000 war das die schlimmste deutsche Nationalelf, die je auf dem Platz war. Ja, aber das war dann halt richtig spannend.
Es gab ja auch Zeiten, und das ist jetzt auch schon deutlich länger her, aber da musste man wirklich um Fotos kämpfen. Also da hast du teilweise Promis gehabt, die haben schon die Faust erhoben, wenn du da mit der Kamera in der Nähe standst. Eine Person weiß ich sogar wortwörtlich, den nenne ich jetzt auch mal nicht mit Namen, aber es gab da einige, die richtig aggressiv wurden dann, wenn du mit der Kamera kamst. Und das hat sich komplett gewendet in den letzten Jahren, finde ich.
Es gibt zwar, das finde ich unangenehm, Fotografen und Journalistenkollegen, die versuchen natürlich Aufmerksamkeit zu erheischen, die duzen eigentlich auch alle Stars und Schauspieler gnadenlos, so, weil die wissen, das ist ein Reiz, die gucken dann her, aber ja, und ich habe auch schon blutige Nasen erlebt, also es gab bei einem Grimme-Preis, ich weiß gar nicht, ich glaube, es ging um Desiree Nosbusch oder wen die Journalistenkollegen da auch immer sehen wollten, also da haben sich wirklich Kameraleute eine blutige Nase gehauen. Ein Kollege von einer Boulevardzeitung mit großen Lettern war dabei und das fand ich also wirklich abstoßend.
Ne? Das war 2006, 2007 so in einem Dreh, meine ich, so Pi mal Daumen, also 15 bis 20 Jahre her auf jeden Fall, aber kann ich mich erinnern, auf einmal lagen da zwei Leute auf dem Boden irgendwie und haben sich gerangelt wie die Kindergartenkinder.
Abstoßen, sowas gibt's auch, aber meistens ist der Grimme-Preis eben richtig, das ist das Medienereignis in Mal und in der Regel auch richtig schön.
Und man muss ja auch dazu sagen, warum der Grimme-Preis so eine Bedeutung hat, gerade in der Branche ist ja, da sitzen halt Jurymitglieder, die sich wochenlang einschließen, die Sachen gucken, bewerten, diskutieren. Das kommt halt nicht darauf an, wer hatte jetzt die höchste Einschaltquote oder wer hatte das größte Budget oder was weiß ich oder spendiert dem und dem Award das meiste Geld, sondern da geht es wirklich um Qualität. Und wenn du so eine Auszeichnung bekommst, dann weißt du in der Branche auch, das ist ein Gütesiegel einfach. Ne?
Ganz genau und deshalb die Riesenfreude auch der Preisträger, also Dr. Ulrich Spieß, der das lange Jahre, über 30 Jahre gemacht hat, den Grimme-Preis, der hat mir auch erzählt, dass also wirklich viele Preisträger da am Telefon in Jubel ausbrachen und dass man denen die Freude ansieht und er war ja lange Glücksbote, jetzt macht es Lucia Eskes schon viele Jahre und das ist natürlich auch ein schöner Job, wenn man den Leuten die Nachricht überbringt, ja, sie haben einen Grimme-Preis bekommen. Ja, und an den Reaktionen sieht man halt, das ist ein ganz besonderer Preis, weil der eben unabhängig ist. Man weiß, wofür man den bekommt. Und das kann man auch im Internet bei jeder Sendung nachlesen.
Und was man auch dazu sagen muss, für alle, die jetzt sagen, ja, da kommt ja immer nur ARD und ZDF, seit ein paar Jahren werden ja auch Online-Produktionen ausgezeichnet. Du hast ja gerade schon, ich glaube, Disney Plus
war's, ne? Streaming-Dienste, Disney Plus, Netflix, die mittlerweile jetzt auch die Preise bekommen.
Also selbst YouTube, selbst wenn einer will, kann er uns auch auszeichnen. Also selbst das wäre möglich. Da hat sich das Grimme-Institut ja auch ziemlich geöffnet in den letzten Jahren. Und das zum Guten, glaube ich auch. Weil man darf nicht vergessen, selbst wenn es jetzt abseits von den großen Etablierten ist, selbst wenn es Netflix oder Disney oder so ist, selbst die Kleinen, die jetzt unabhängig auf YouTube produzieren, da gibt es auch so einige Goldstücke, muss man sagen, die mit teilweise gar keinem Budget arbeiten, aber richtig qualitativ hochwertige Sachen produzieren. Und finde ich gut, dass sowas dann auch ausgezeichnet wird. Dieses Jahr, glaube ich, ausnahmsweise mal nicht. Die letzten Jahre hatten wir viel, finde ich. Gerade Rocket Beans TV beispielsweise, die kamen immer wieder auf die Liste.
Ich glaube, ein Streamingdienst ist dabei, aber bei 19 Preisen, ich habe es jetzt im Moment nicht präsent, welcher es war.
Und Amazon habe ich auch irgendwo gesehen dazwischen.
Ja.
Wie gesagt, alles Weitere werden wir ja bei uns auf der Website und auf allen Kanälen raushauen. Deshalb würde ich sagen, wir sind gespannt. Ihr bleibt am Ball, schaut bei uns zu und da können wir auch direkt auch den Werbeblock machen. Ihr könnt nämlich alle Themen, über die wir hier sprechen, auch bei uns auf der Website maler-zeitung.de nachlesen. Und da gibt es natürlich noch eine Menge mehr, nicht nur diesen Podcast, den ihr dort auch als Video sehen könnt. Da gibt es auch andere Podcasts, es gibt Livestreamings, unter anderem auch vom Amateurfußball. Da ist in diesen Tagen auch wieder viel los. Die Kollegen, die sind täglich unterwegs und streamen live. Und dazu exklusive Sachen zu BVB und Schalke und. Und wenn ihr den Podcast hört, dann könnt ihr ein besonderes Abo, ein Probeabo, nämlich 4 Wochen für 1 Euro nutzen. Den Link zu diesem Angebot findet ihr in den Shownotes. Und ja, dann könnt ihr uns auch sehen. Und wenn ihr uns schon seht, dann vielen Dank fürs Abo. Ja, dann kommen wir jetzt zu einer anderen Party, die schon stattgefunden hat. Bürgermeister Werner Arndt ist 65 geworden und das hat er groß gefeiert in der Scharun-Schule, in der Aula, mit Gästen dabei, mit Musik etc. Und ja, da gibt es jetzt ein bisschen Kritik im Nachhinein. Die CDU hat mal angefragt, wer hat denn das überhaupt alles bezahlt? Weil da waren wohl städtische Mitarbeiter, die es organisiert haben. Herr Arndt hat zwar Getränke und auch die Künstler und so weiter alles aus eigener Tasche gezahlt, aber das Ganze drumherum, das war, wurde irgendwie so mit städtischen Mitarbeitern gestemmt. Und jetzt gibt es halt den Kritikpunkt, Steuerzahlergeld, was soll das? Ja, erzählt mal, was da im Moment los ist. Da gab es eine größere Anfrage jetzt und eine Debatte, die sich daraus entwickelt hat.
Ja, man muss natürlich sagen, wir sind im Wahlkampfjahr. Und so ein Thema wird gerne auch im Wahlkampf aufgegriffen. Also die CDU hat nachgefragt, ob es denn wirklich angemessen ist, in angesichts einer solchen Haushaltslage, wie wir sie im Moment in Mahl haben, Mahl ist ja, die Stadt Mahl ist ja mit 66 Millionen Euro verschuldet, da noch so eine rauschende Geburtstagsparty zu feiern in der Scharun-Schule. Und diese Frage ist ja durchaus berechtigt, die kann man auch stellen. Natürlich ist sie auch Wahlkampf, das habe ich ja auch in meinem Kommentar geschrieben. Und man wundert sich ja, die CDU sagt, ja, bei uns haben sich viele Bürger darüber beschwert. Man wundert sich, warum die sich alle bei der CDU beschweren und nicht bei Werner Arndt, der hat wahrscheinlich nicht so viel davon gehört. Also er hat schon gesagt, dass diese Party auch sehr gut angekommen ist. Er hat gesagt, das ist ein gesellschaftliches Ereignis. Das muss man auch sagen, es waren 350 Menschen da und Werner Arndt ist hier als Bürgermeister natürlich auch in der Stadt populär wie kein anderer. Der ist bestens vernetzt, ist auch wirklich in seiner Freizeit auch sehr oft bei Vereinen auf Veranstaltungen, den sieht man hier einfach in der Stadt. Naja, und dann sind halt auch etliche Gäste gekommen. Ja, wie viel Geld hat das letztendlich gekostet? Also er hat Softwarekosten, er hat Veranstaltungskosten übernommen, Getränke. Die Portokosten wird er sicherlich nicht übernommen haben, aber...
Genau, das war auch noch so ein Punkt, die Einladungen, die verschickt worden sind, wer hat es bezahlt? Ne?
Genau, also es sind so ein paar nette Faltkärtchen verschickt worden. Das sind jetzt keine Hochglanzdinger, die sind, glaube ich, einfach im Drucker zu machen. Und seine rechte Hand Michael Bach hat gesagt, also der hat eigentlich alles dargestellt in der Ratssitzung. Das waren halt auch viele Einladungen, die per E-Mail kamen. Es wird jetzt den Steuerzahler sicherlich nicht die Welt gekostet haben. Trotzdem, die Frage ist natürlich, wir sind in so einer Situation, einer solchen Haushaltsnot und dann kann man das durchaus auch kritisch sehen.
Ja, weil das muss man vielleicht auch erklären für alle, die es nicht wissen, Mahl steht jetzt auch wieder kurz davor, Nothaushalt zu werden, weil die Schulden halt so groß geworden sind und Nothaushalt würde bedeuten, die Bezirksregierung muss für jeden Cent, der extra ausgegeben wird, gefragt werden, um Erlaubnis gefragt werden und wenn man kurz vor so einer Situation steht, klar, dass dann manche vielleicht die Frage haben, ey, warum geben wir denn als Stadt dann für so etwas Geld aus, was halt streng genommen Privatangelegenheit ist. Andersrum, er ist halt der Bürgermeister seit sehr, sehr langer Zeit und hat ein Standing in der Stadt. Ist schwierig zu beantworten, die Sinnhaftigkeit der Veranstaltung an sich, aber natürlich, wer es bezahlt, ist die andere Frage. Und natürlich der Wahlkampf, da hast du völlig recht. Man darf nicht vergessen, im September sind unter anderem die Bürgermeisterwahlen, die große Kommunalwahl. Und klar, wenn Werner Arndt da nochmal antreten will, dann werden die jetzt anfangen zu feuern gegen ihn.
Gut, man hat es gesehen, den Menschen hat es da großen Spaß gemacht. Die Stadt hat auch auf ihrer Website eine riesen Fotostrecke reingestellt. Da sieht man auch, wie viele Menschen da waren und wie die fröhlich gefeiert haben. Aber eben sowas ist natürlich auch, kann man natürlich auch als eine Inszenierung im Wahlkampf verstehen. Ne? Da zeigt jemand, so, ich bin euer Kandidat, ich bin hier bestens verdrahtet und vernetzt in der Stadt und ich bin der beliebte Bürgermeister. Das ist natürlich auch eine Form von Inszenierung auch seiner Pressestelle. Und dass das die politischen Gegner kritisch sehen und ansprechen, das kann man ihnen nicht verübeln.
Das ist ja sowieso immer der Vorteil des Amtsinhabers. Er hat ein paar mehr Ressourcen, die er zwar jetzt offiziell für den Wahlkampf nicht nutzen kann, aber es bietet sich zum einen an und es lässt sich, glaube ich, auch nicht vermeiden bei vielen Sachen, dass dann halt der Wahlkampf immer so ein bisschen da noch mit reinspielt. Aber bei so einer Nummer, klar, da wirkt es relativ offensichtlich.
Er hat seinen Amtsbonus. Das merkt man auch in der Ratssitzung. Da ist es auch so, dass die Fragen an ihn gestellt werden und er oft auch antwortet. Das könnten natürlich auch seine Beigeordneten tun, aber er nutzt halt auch die Gelegenheit, sich dann positiv darzustellen. Ja, und was du eben ansprachst, das ist den Haushalt, das ist tatsächlich so. Der Landrat, der muss jede größere Ausgabe genehmigen. Das ist jetzt schon so. Und diese Situation, da sieht man im Moment auch kein Ende.
Ja, umso mehr ist es wichtig, wirklich jeden Cent genauer anzugucken, bevor man ihn ausgibt. Weil in der Stadt gibt es genug Punkte, wo man investieren müsste eigentlich. Braucht man nur Thema Straßen ansprechen oder Schulen oder man kann sich's beliebig aussuchen, ja leider. Gut, werden wir auf jeden Fall im Auge behalten und ich glaube, das ist auch nicht das letzte Mal, dass wir über den Wahlkampf und auch solche Sachen sprechen, nämlich dass da Wahlkampf betrieben wird, wenn eigentlich über andere Sachen vielleicht mal gesprochen werden könnte.
Nee, haben wir auch gemerkt, als wir auf unsere Facebook-Seite gesehen haben, gerade dieses Thema hat sehr viel Kommentare provoziert und sehr viel Resonanz.
Und deshalb eure Meinung schickt uns die ganz gerne, gerade ja schon gesagt, mzredaktion@medienhausbauer.de oder Facebook, Instagram, da findet ihr uns und sagt, was ihr davon haltet. Ja, und das dritte Thema, da dreht sich auch um eine Party im weitesten Sinne. Katharina, da bist du im Bilde. Es geht um das Weinfest in Hüls, das erst eigentlich nicht stattfinden sollte wegen der neuen Sicherheitsauflagen. Das wäre so nicht machbar gewesen. Jetzt findet er doch statt an einem anderen Ort. Erzähl mal, du bist da im Bilde.
Genau, also dass es nicht stattfinden sollte, das haben die Veranstalter, die Werbegemeinschaft Hüls, mit allen Mitteln versucht zu verhindern. Normalerweise ist es immer auf dem Marktplatz in Hüls zentral gelegen, vor der Herz-Jesu-Kirche. Und dadurch, dass es jetzt die neuen Sicherheitsauflagen gibt und man wirklich so Antiterrorsperren braucht, ich glaube in Hüls waren es 8, die man da fürs Weinfest gebraucht hätte, um den kompletten Marktplatz sicher zu machen. Und das sind ja LKWs, die man dafür braucht, plus die Fahrer für die 4 Tage. Weil davon ist nämlich nicht nur das Weinfest betroffen, sondern auch den Tanz in dem Mai, der ja normalerweise auch vorher immer auf dem Marktplatz stattfindet. Das musste jetzt alles verlegt werden. Es hätte auch ein generelles Parkverbot auf dem Marktplatz an allen Tagen geben müssen. Auch dazu musste man die Marktplatz halt absperren. Und das ist halt für so ein kleinen Veranstalter wie die Werbegemeinschaft Hüls einfach nicht stemmbar gewesen. Dann haben sie jetzt händeringend nach einem neuen Standort gesucht und haben dann zum Glück Hilfe vom Hotel Lomühle bekommen, von Kader Gül. Jetzt findet das Weinfest in Hüls auf dem Parkplatz neben dem Hotel Lomühle statt. Und da haben sie es jetzt zum Glück geschafft, was zu finden, weil da hängt auch echt viel dran. Also die Hülser Schützen, die finanzieren ihr eigenes Schützenfest, meistens über den Stand auf dem Weinfest.
Ah, okay, ja.
Und das wäre dann vielleicht auch ausgefallen. Und deswegen, das war jetzt schon echt wichtig, dass die was finden. Und das haben sie zum Glück geschafft.
Ganz nebenbei, bevor wir wieder zum Hauptthema zurückkommen, aber das vergisst man auch ganz gerne bei vielen Vereinen, die haben nicht unendlich Geld, das irgendwo herkommt, die brauchen auch solche Veranstaltungen, um Geld einzunehmen. So ein Schützenfest zum Beispiel lebt vom Getränkeverkauf in der Regel.
Ja.
Da reichen die Mitgliederbeiträge nicht. Aber jetzt Hotel Lomühle, es ist ja von der Location her eigentlich gar nicht schlecht,
genau,
muss ich sagen. Eigentlich sogar noch hübscher mit dem kleinen See da oder Teich daneben und die ganze Kulisse dort. Aber dieses Thema Sicherheitsauflagen, das wird, glaube ich, noch zu einem Problem werden, auch für andere, weil Ja, da geht es darum, LKW zum Beispiel dahinzustellen, die den Weg versperren. Jetzt gibt es schon erste Studien, die sagen, ja, schön und gut, aber da muss dann auch so ein Radius von 15 Metern drumherum sein. Weil wenn dann ein anderer LKW dann reinkracht, dann gibt es halt Teile, die rumfliegen und dann können auch Leute verletzt werden. Dann halt die generell die Sperren, wo es halt auch die verschiedensten Modelle gibt. Das ist schon ein riesiger Aufwand. Und das hatten wir jetzt zum Beispiel beim Karnevalsumzug in Sickingmühle ja auch schon. Die hatten ja das Glück, dass dann ein Unternehmer gesagt hat, ich habe LKW, die kann ich da hinstellen. Ich habe auch Leute, die da drin sitzen können, weil es müssen auch immer Leute drin sitzen, falls dann doch mal irgendwie die Feuerwehr mit einem Rettungswagen oder einem Löschfahrzeug durch muss, dann müssen die LKW natürlich zur Seite gefahren werden. Deshalb muss da immer einer bei sein. Jetzt in Hüls, ja, war irgendwie erstmal niemand, der was hätte stellen können, glaube ich. Und die Stadt hat sich da auch nicht so wirklich bewegt, ne?
Nee, also die Werbegemeinschaft hat auch echt nur extra nochmal betont, dass sie sich da mehr Fingerspitzengefühl von der Stadt wünschen. Ich kenne es aus Bottrop, da ist der große Karnevalsumzug, da ist die Best, das ist das Pendant zum zentralen Betriebshof in Bottrop, eingesprungen und hat da ihre Fahrzeuge und ihre Fahrer zur Verfügung gestellt. Wie du hast schon Sickingmühle angesprochen, da ist die Stadt mal auch nicht tätig geworden. Das ging dann auch nur, weil ein privater Unternehmer sich zur Verfügung gestellt hat, beziehungsweise seine Fahrzeuge und Fahrer. Und ja, das ist halt echt schwierig, das dann halt so zu stemmen, weil vor allem, wie gesagt, Marktplatz ist halt auch so zentral, der ist von so vielen Seiten offen, das ist halt echt schwierig. Ich glaube, was eine Zukunft sein könnte, die Hüllstraße, also die Fußgängerzone, wird ja soll umgestaltet werden, das ist ja eigentlich auch durch, und da kommt Poller hin. Und okay, dann könnte man gucken, dass man solche Sachen, die in Hüls stattfinden, wie zum Beispiel das Weinfest dann in der Fußgängerzone macht. Aber es weiß ja auch bisher noch keiner, wann wirklich die Hüls-Straße fertig ist. Das ist ja mit Bauprojekten in Deutschland immer so eine Sache.
Es geht ja auch nicht um diese normalen rot-weißen Poller, die man so kennt, sondern diese dicken, massiven aus Stahl, die aus dem Boden rausfahren können. Und die installiert man halt nicht mal eben.
Genau.
Das dauert und kostet und ist Aufwand. Aber dass die Stadtverwaltung halt sagt, ja, da wollen wir irgendwie nichts beisteuern, auch nicht in Form eines Fahrzeuges oder so, finde ich insofern auch schwierig, diese Veranstaltungen, die nützen der Stadt ja. Also da hat ja selbst in Verlängerung die Verwaltung auch was von, wenn Leute hier in die Stadt kommen, hier ihr Geld lassen, weil es kommen ja zu so einem Weinfest nicht nur Leute aus Hüls, da kommen die Leute aus der ganzen Stadt, die kommen aus den umliegenden Städten auch teilweise dahin und die lassen hier in Mal ihr Geld, was letzten Endes auch der Stadtkasse wieder zugute kommt, zwar nicht vollständig, aber auch wieder anteilig über Umwege. Und da verstehe ich dann nicht, dass die Stadt daran nicht interessiert ist, da zumindest sowas beizusteuern. Weil ja, natürlich, es sind Personalkosten, es sind Materialkosten. Aber ganz ehrlich, wenn man das mal gegenrechnet, ich glaube, das ist die bessere Variante, wenn man den Leuten dann hilft und sagt, wir stellen da halt ein paar Müllfahrzeuge hin. Funktioniert ja woanders aus. Sagst du ja in Bottrop, ja. Ich kenne es aus Herten auch. Also da hat jetzt Dr. Oliver Lind, der unter anderem für den ZPH da zuständig ist, der hat sogar extra nochmal betont, wenn ein Müllwagen nicht ausreicht, stellen wir halt zwei direkt hintereinander. Also die sind da völlig offen und sagen, wir stellen da alles hin, was verlangt wird. Hauptsache die Veranstaltungen finden statt. Da ging es jetzt konkret um den Blumenmarkt, der in der Innenstadt ist. Klar, Innenstadt Herten gibt es auch viele Einflugschneisen, die man dicht machen muss. Aber da sagt die Stadt, natürlich unterstützen wir das. Umso weniger verstehe ich es hier einmal, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, also ich kann das auch nicht verstehen, wie du schon sagst. Und es ist Weinfest, wenn das Wetter mitspielt. Ich war da letztes Jahr auch das erste Mal, als wir Live-Bericht erstattet haben. Es ist voll. Ja. Es ist wirklich voll. Der Tanz in dem Mai, der vorher ja auch noch stattfindet, auch da ist der Marktplatz proppevoll. Und es kommen Leute wirklich aus Städten rundherum. Es sind dieses Jahr wieder 10 Weinstände dabei. Das sind, ich glaube, warte. Müssten 8 Weinhändler aus 5 Regionen sein. Es gibt natürlich auch Bierstände, es gibt Imbestände, es gibt die Bühne mit Live-Programm. Also da wird auch echt immer wieder einiges geboten, was die Werbegemeinschaft Hüls auf die Beine stellt. Und das dann irgendwie sich überhaupt nicht zu äußern und sich das nicht zu unterstützen oder einfach mal von sich aus anzubieten, schwierig.
Ja, man sollte bedenken, das ist ja nicht nur ehrenamtliches Engagement, ne? Wenn man das jetzt mitten im Hülser Ortskern gemacht hätte, dann hat mein Kollege Patrick Kölner rausgefunden, dann hätte es 25.000 Euro gekostet. Sowas haben ja ehrenamtliche Kaufleute nicht, die sowas veranstalten, mal ebenso, ne? Und da brauchen die einfach Unterstützung von der Stadt.
Ja, definitiv.
Ja, bin ich mal gespannt, wie sich das entwickelt weiter, weil letzten Endes, wie gerade gesagt, es kommt ja der Stadt letzten Endes auch zugute, ja, und ist ja auch ein Faktor der Lebensqualität hier in der Stadt. Also man darf sich nicht wundern, dass weniger Leute in die Stadt ziehen wollen, wenn sie hier halt auch nichts vorfinden, ne? Also daran macht man ja auch unter anderem fest, in welche Stadt man zieht, wenn man denn jetzt in eine andere Stadt zieht. Jetzt kommen wir zu unserem letzten Block, nämlich da seid ihr gefragt. Ich habe ja gerade schon gesagt, dass ihr uns gerne schreiben könnt. Und nach der ersten Ausgabe letzte Woche wurde uns tatsächlich schon geschrieben. Sehr positives Feedback, vielen Dank dafür. Und es gab sogar eine E-Mail, könnt ihr nicht mal einen Hinweis machen in der Sendung. Und zwar kam das Ganze von Heike Augst und die möchte ganz gerne Werbung machen. Die ist Übungsleiterin beim VfB Hüls und warum nicht? Machen wir mal. Und zwar, da geht es um das Programm Schritt für Schritt. Das gibt es montags immer mit zwei Gruppen am Viaktivgebäude am Lipperweg 190 und ab dem 8. Mai auch außerhalb. Einmal im Monat bieten die außerdem für Senioren einen Bingo-Spiel- und Klönnachmittag an. Der ist nicht nur für Mitglieder, sondern da kann jeder hin. Findet am 16. April im Vereinsheim des VfB Hüls statt. Und dann gibt es noch das Generationenkino. Das haben wir, glaube ich, letztens auch vorgestellt bei genau, uns.
Ja, ne? Patrick hat das
in den Lohe-Studios.
Genau, in den Lohe-Studios im Kino in Hüls. Da gibt es dann am letzten Mittwoch im Monat um 11 Uhr für 6,90 Euro das Seniorenkino. Und schon beim ersten Termin kamen über 100 Gäste. Der nächste ist jetzt am 30.04. Der Film ist Wunderschöner, so heißt er. Und ja, alle sind herzlich eingeladen, da hinzukommen, die ein älteres Semester sind. Und die Jüngeren, die können auch so gerne mal ins Kino gehen und das Lohe-Studio unterstützen. Gibt es sonst noch was, auf das ihr euch freut, so in den nächsten Tagen, auf das ihr blickt?
Naja, es steht schon der Grimme-Preis bevor in den nächsten Tagen.
Ist es,
also, und ist es wir sehen ja auch, wie sich die Maler drauf freuen, denn wir haben ja eine große Verlosungsaktion gemacht mit dem Grimme-Institut zusammen. Da freuen wir uns natürlich, dass sie wieder 5x2 Karten zur Verfügung stellen und gleich heute Morgen waren es schon 81 Mails. Das geht ja noch weiter bis kurz vor Mitternacht und ja, da das Interesse ist riesig.
Ja, bin ich mal gespannt. Für unsere Hörer leider ein bisschen zu spät, aber beim nächsten Mal, und wir haben auch noch andere Verlosungen so über die Zeit, vielleicht auch mal exklusiv hier im Podcast. Auch da, liebe Leute, die gerne was verlosen wollen, gerne melden. Und Katharina, du hattest mir gestern noch gesagt, für jüngere Leute, da ja, fängt jetzt eine ganz besondere Woche an.
Ja, nächste Woche ist ja die letzte Woche vor den Osterferien in Nordrhein-Westfalen. Das bedeutet, für die diesjährigen Abiturientinnen und Abiturienten immer Mottowoche steht an. Die allerletzten Tage, die man jemals wirklich richtig zur Schule gegangen ist. Und ich kann mich an meine Mottowoche noch erinnern. Ich hatte sie zum Glück noch vor Corona. Das war halt echt ein Ereignis. Also Unterricht hat da jetzt nicht mehr so die Rolle gespielt, sondern man hat einfach sich jeden Tag verkleiden dürfen. Es gibt jeden Tag ein neues Motto und ja, man feiert so die letzten 12 Jahre, die man zur Schule gegangen ist und verbringt nochmal ganz viel Zeit mit Freundinnen und Freunden und hofft, dass man fürs Abi zugelassen wird und ja, dann geht's in die Lernphase. Aber das wird nächste Woche dann für alle Abiturientinnen und Abiturienten sicher nicht mal nur für die Abiturienten, es gibt ja auch die, na doch, das sind die Abiturienten, die Abschlussklassen Realschule hatten schon. Für alle Abiturientinnen und Abiturienten wird das sicher eine sehr, sehr coole Woche und da wünschen wir natürlich auch schon mal ganz viel Spaß und auch das Thema werden wir von der Mahler Zeitung natürlich begleiten.
Genau, da sind wir immer mit dabei. Ganz kurz zur Erklärung für alle, die nicht wissen, was eine Mottowoche ist. Katharina ist gerade so ein bisschen angeschnitten schon. Da gibt es jeden Tag ein Motto, ein Thema sozusagen und dann verkleidet man sich entsprechend und dann ja, ist mehr oder weniger Party den ganzen Tag über. Ne? Natürlich hat man noch ein bisschen Unterricht, aber ja, dieses so ein bisschen Karneval ist das auch,
ja,
finde ich. Nur ohne Umzug und ohne Bützgen, aber auf jeden Fall auch mit Verkleidung und Spaß haben.
Genau.
Und ja, wie du gerade sagst, feiern, dass man die letzten 12,5 Jahre endlich hinter sich hat und bald ins Leben starten kann.
Yes.
Viel Erfolg da draußen dann für die Klausuren, die dann noch anstehen, weil das ist der letzte schwierige Part. Und wie das in der Mottowoche dann hier in Marl aussieht, das gibt es bei uns bei der Mahler Zeitung natürlich online dann auch zu sehen in Bild und Ton und Text und allem. Ja, und damit mit Blick auf die Uhr würde ich sagen, vielen, vielen Dank.
Danke dir.
Gerne.
Ja, wir hören und sehen uns dann nächste Woche Donnerstag ab 5 Uhr morgens wieder hier bei Marl Zeit. Und ja, besten Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Bis dahin. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.